und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Sie geben dem Leben einen Sinn, obwohl sie meist nur Unsinn anstellen. Sie sind für viele das größte Glück und Unglück zugleich. Zumindest wenn es um den jahrelangen Schlafmangel geht, Philipp. Sie nehmen einen in die Pflicht, verlangen einem alles ab und sind doch gekommen, um zu bleiben. Für den Rest des Lebens. Die Rede ist von Kinder. Denn sie stehen im Zentrum unserer heutigen Folge mit dem Titel Die Lösung der K-Frage. An meiner Seite bei der Lösungsfindung, wie könnte es anders sein? Papa Philipp, ich freue mich. Herzlich willkommen.
Und ich freue mich, René. Wow, was für eine unfassbar emotionale Intro. Ich bin echt schon fast ein bisschen bewegt, ja?
Ja.
Ja, wirklich, tatsächlich. Gut, dass wir das nicht auf Video aufzeichnen, ja? Herzlich willkommen natürlich nicht nur an dich, lieber René, auch an unsere Gästin, die wir jetzt gleich ausführlichst dann auch nochmal vorstellen werden, aber natürlich vor allem an alle Menschen da draußen, ob Eltern oder nicht, ob gerade am Spielplatz, ob Kinder wickelnd oder einfach nur im Auto unterwegs sein. Voll schön, dass ihr heute bei uns und mit uns seid.
Philipp, los jetzt, wir müssen anfangen. Ich setze ganz, ganz große Stücke heute auf dich, denn du bist der Papa von uns beiden. Du wolltest gefühlt schon immer Kinder. Ich wiederhole mich da, du hattest schon zu unserer gemeinsamen Zeit den Isofix im Auto, obwohl du noch gar kein Auto hattest. Und der Isofix war immer in deinem Vertrag beinhaltet.
Ja, ja.
Und ich hoffe, du nutzt ihn heute genauso, wie du damals ihn hättest nutzen wollen.
Ja.
Deswegen deine Folge, ich bin dabei, unsere Gästin ist dabei. Lass sie doch einfach mal zu Wort kommen.
Unbedingt, ja. Also ich glaube, diese Isofix-Sache, die können wir ein anderes Mal auflösen. Aber ja, ich wollte das schon lange Zeit. Aber dadurch, dass ich das ja nicht ganz alleine machen kann, der Counterpart hat ja lange, lange Zeit gefehlt. Der ist jetzt da und jetzt tatsächlich ein Zwischenziel unbedingt erreicht. Aber tatsächlich wollen wir jetzt nicht über mich sprechen, sondern über die K-Frage. Also grundsätzlich diese Entscheidung für oder gegen ein Kind oder Kinder. Gerade für Frauen leider mit ganz vielen Themen verbunden. Erwartungsdruck, Zweifel, Gefühle der Überforderung, die ich jetzt unbedingt tatsächlich auch teilen darf oder teilen muss. Auch wenn, ich glaube, da ganz viel sich positiv schon entwickelt hat und weiterentwickeln wird, ist diese berüchtigte K-Frage, also für oder gegen Kinder, gerade in Deutschland eine leider immer noch sehr, sehr große. Und wir wollen gemeinsam nach Lösungen suchen, vielleicht auch ein paar Lösungen finden. Aber letztendlich haben wir ja eine Lösung in einer Person hier live bei uns, die liebe Julia, und ich bin super, super stolz, dass wir sie gewinnen durften.
Ich auch. Herzlich willkommen, Julia Kahle, heute bei uns im Podcast. Julia, danke, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr und vor allem freue ich mich, dass wir heute über so ein wichtiges Thema sprechen. Also wirklich eins, was mir sehr am Herzen liegt.
Wunderbar. Also uns ja auch, gerade das Thema Beruf und Familie, Vereinbarkeit beschäftigt uns natürlich auch tagtäglich in unserer Rolle als Unternehmer, Geschäftsführer. Du machst das sogar hauptberuflich. Wir kennen uns schon sehr lange. Wir kennen uns, da warst du Kunde und ich habe versucht, Geschäft mit dir zu machen.
Versucht, ja.
Du warst, es ist mir auch gelungen, ja. Tatsächlich. Du warst Head of Marketing and Recruiting bei DB Schenker. Du hast schnell Karriere gemacht. Zumindest so von außen betrachtet, auch irgendwie so ein wow, cooler Arbeitgeber, guter Job. Vereinbarkeit müsste da ja logischerweise möglich sein. Dann hast du gekündigt und gegründet. Erzähl mir doch einfach mal ein bisschen was über dich, über deinen Werdegang oder uns und unseren Zuhörern. Und warum sitzen wir heute hier?
Ja, total gerne. Und wie das Leben so spielt, also schön, dass wir immer noch eben jetzt auf andere Art verbunden sind. Also tatsächlich aus dem jetzigen Moment heraus fühlt es sich natürlich ein bisschen anders an, als es damals war. Ich sehe das Ganze jetzt mit Abstand. Ich war 15 Jahre im Konzern und habe da im Grunde so eine klassische Konzernkarriere hingelegt. Mhm. Irgendwann kam dann bei mir privat der Step, dass ich mit meinem Partner überlegt habe, Mensch, Kinder wären noch ganz nett. Über die Schlaflosigkeit habe ich damals übrigens nicht nachgedacht.
Gut so.
Ja. Und genau, habe dann auch geschafft, das tatsächlich zu verbinden, neben einem Führungsjob mit zwei kleinen Kindern. Das Thema Betreuung war damals für mich schon sehr, sehr relevant, weil ich hatte eben nicht meine Eltern nebenan, die mal zwischendurch mir den Rücken freigehalten haben. Und ich habe auch einen Partner, der auch sehr ambitioniert irgendwie in seinem Job ist und auch damals schon war. Und deswegen das Thema Betreuung, Vereinbarkeit, das habe ich dann in allen Facetten miterlebt, also wie es halt so ist, ne? Auch der Kindergarten ist damals auch schon ausgefallen, Kinder werden krank, sie schlafen nicht und man geht dann teilweise völlig übermüdet in irgendwelche Strategie-Meetings. Also das kann ich alles wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Bei mir kam der Break dann in der Tat während Corona. Ich würde sogar behaupten, ich wäre noch in dieser großen Komfortzone, die ja so ein Konzern auch manchmal sein kann, wäre nicht meine komplette Betreuung zusammengebrochen und ich hätte gemerkt, dass es einfach auch also eine mentale Belastung ohne Ende für mich selber, für die Kinder und auch für meine Partnerschaft war. Und habe dann kurzerhand entschieden, dass ich meinen Job kündige mit sechs Monaten Kündigungsfrist und ich wusste noch nicht, was ich danach mache. Ich wusste nur, ich muss jetzt raus. Ja, und in der Situation habe ich meine jetzige Partnerin und Mitgeschäftsführerin, die Anna Schneider, kennengelernt, die schon eine Idee davon hatte, dass Vereinbarkeit, Betreuung einfach leichter, digital buchbar und sicherer werden muss. Ja, und das war der Start von Hey Nanny. Mhm.
Magst du uns nochmal vielleicht ein paar Schritte zurück mitnehmen, wo du denen sagst, gut, es war Covid, du hattest dann zwei Kinder, vielleicht sogar nochmal einen Schritt zurück hinsichtlich K-Frage und bitte erzähl nur so viel du auch erzählen magst, aber du hast gerade gesagt, du hast einen sehr ambitionierten Partner, du warst selber offensichtlich sehr ambitioniert. Wie war denn da so dieser Entscheidungsdiskussionsprozess? Tun wir uns dieses Thema an? Wagen wir dieses Abenteuer? Oder verfolgen wir eher unsere K-Ziele im Sinne von Karriereziele?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin da auch gerne maximal offen. Also das war ein extrem ruckeliger Prozess, weil natürlich jeder, der Kinder hat, der weiß es, Kinder verändern plötzlich mal alles und zwar völlig ungeplant. Ich glaube, da kann man sich einfach nie drauf vorbereiten, egal was man sich vielleicht auch vorher in einer Partnerschaft überlegt, wer in welche Rolle schlüpft und wie man sich organisiert. Bei uns hat es auf jeden Fall nicht so funktioniert und statistisch gesehen habe ich da alle Klischees erfüllt. Also ich war auch stärker die dann mehr in diese Kinder, Familie, Care-Rolle reingeschlüpft ist, obwohl wir drüber gesprochen haben und obwohl wir versucht haben, uns da irgendwie aufzustellen. Aber da muss man auch einfach sagen, das ist ein Prozess, ein schleichender und wir haben ihn dann bemerkt und wir haben es geschafft, uns auch da rauszubringen. Also ich war da die treibende Kraft. Ich habe nämlich einfach gesehen, dass es nicht geht. Und gleichzeitig hatte ich gar nicht so die Karriereambitionen, ehrlicherweise. Ich bin da im Konzern hochgeflogen mit viel Wertschätzung. Und meine Chefin hat von einem Tag auf den anderen eine globale Rolle angenommen und gesagt, Julia, das kannst du ja machen. Mhm. Und da hatte ich sehr, sehr kleine Kinder noch. Und da habe ich erstmal im ersten Moment gedacht, nee, das schaffe ich nicht. Das kriegen wir gar nicht hin. Dann bin ich nach Hause zu meinem Mann und der hat gesagt, nee, das schaffen wir nicht. Und dann dachte ich mir eigentlich, nee, sorry, stopp mal eigentlich. Wenn ich das entscheide, ist das das eine. Aber wenn ich das auch so als Echo zurückbekomme, damit kann ich nicht dealen. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, also eigentlich stopp mal, wir versuchen das jetzt. Und entweder give it a try. Wenn es funktioniert, ist super. Und wenn wir merken, das Kind, es war ja am Anfang eins nur, leidet darunter, dann ist es kein Job der Welt für mich wert. Und so sind wir da reingewachsen.
Ich würde noch mal kurz zurückkommen. Du hast gesagt, es war so ein schleichender Prozess. Ist das ein Prozess gewesen oder dass du mehr reingegangen bist in diese Rolle, weil es schon immer so war oder weil auch von der Politik oder von den Dingen, die da irgendwie außen rum spielen, dass irgendwie auch so vorgegeben wird noch, dass man als Frau dann irgendwie auch mehr davon macht? Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also es ist ja so, man kriegt ja so Barrieren hingestellt oftmals als Familie. ob das jetzt Elterngeld ist, ob das jetzt Teilzeit ist oder wie auch immer, oder welche Rollen, Kindergartenbetreuung, wie auch immer. Oder war das so, dass man in diese alles Muster gefallen ist, wie es früher war? Früher war die Frau zu Hause und der Mann hat gearbeitet? Oder?
Also ich verstehe die Frage, okay. Und ganz klar Ersteres. Also es war nicht, dass ich irgendwie oder dass wir gedacht haben, gesellschaftlich müssen wir jetzt was erfüllen. Im Gegenteil, ich habe bei meiner eigenen Mutter und in meiner eigenen Kindheit eigentlich das gesehen, was ich nie so kopieren wollte, nämlich auch eine Abhängigkeit. Wenn wir mal ganz klar auch von Fakten sprechen, Frauen leiden immer noch statistisch gesehen erschreckenderweise unter viel zu großer Rentenarmut. Ja. Und die kommt daher, dass keine gleichberechtigten Partnerschaften und durchgehende Erwerbsarbeit stattfindet. Aber natürlich, man muss dazu sagen, mein Mann ist 7 Jahre älter als ich, hatte schon einen früheren Karriereeinstieg und der hat mehr verdient. Mhm. So, und natürlich überlegst du auch in dem Moment, wenn du dir gerade was aufbaust und Familie und so weiter, wer kostet jetzt weniger, wenn er rausgeht? Abgesehen davon, dass ich halt gestillt habe am Anfang. Also es gibt so ein paar Abhängigkeiten, die einfach naturgegeben sind und dann welche, die sich einschleichen.
Und dann hast du gesagt, nee, jetzt muss ich das revolutionieren. Da muss es doch was geben, damit man irgendwie jemanden wie mir hilft am Ende des Tages oder auch Unternehmen, was so ein Werkzeugkoffer an die Hand gibt, dass die Mitarbeitenden einfach besser damit umgehen können, wenn sie Kinder haben, und hast Hey Nanny gegründet.
Ganz so schnell war es nicht.
Klingt aber schön, ja.
Aber ja, das übernehme ich mal ins Wording. Das klingt wirklich schön. Mhm. Ja, tatsächlich kamen noch 2 Schritte davor. Der eine war, dass ich eben selber gemerkt habe, ich bin nicht glücklich mit so einer Rolle. Und als Mensch darf man sich, finde ich, auch als Mutter und Vater, wie auch immer, nicht verlieren. Auch wenn ich an maximale Freiheit und auch individuelle Entscheidung glaube. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass mein Weg der richtige ist. Also es gibt da draußen noch Menschen, die wollen gerne und können sich's finanziell erlauben, sehr, sehr lange ausschließlich für die Kinder da sein, finde ich fair enough. Ich bin da keine gute und glückliche Fulltime-Mutter, wenn ich es jetzt mal so nenne, sondern ich brauche auch meine eigenen Ziele und meine Job-Challenges, wenn ich es mal so nennen will. Und ich habe dann angefangen, oder wir haben dann angefangen, uns auch so ein Support-System aufzubauen. Das heißt, meine Eltern sind weggefallen. Ich bin dann zwar in der Nähe sogar gezogen, aber die waren gesundheitlich auch dann nicht mehr so fit. Und dann haben wir angefangen, immer mit 2, 3 Babysittern uns auch so Doppelbuchungen im Kalender entsprechend nochmal abzufedern. Der Kindergarten hört ja leider oftmals auf dem Dorf auch schon um 3 auf. Mhm. Dann will man auch nicht, dass das Kind das Letzte ist, was da alleine die letzte Stunde betreut wird. Alle anderen sind irgendwie um 12 abgeholt. Also da spielen ja ganz viele Faktoren rein. Und dann haben wir selber angefangen, uns so ein bisschen Betreuungssystem aufzubauen. Die Gründung an sich hätte ich wahrscheinlich nie gewagt und nie auf dem Schirm gehabt, wäre da nicht Anna gewesen. Meine Mitgründerin ohne Kinder, aber eben schon mit Erfahrung als Nebenjob-Babysitterin, will ich es mal nennen, in den USA, in Deutschland und in Österreich. Und die hat sehr, sehr klar gesagt, das, was sie da sieht, ist eigentlich eine Katastrophe. Und sie will sich mal nicht entscheiden müssen. Und die K-Frage mit beides beantworten können. Und so kam das eigentlich.
Und dann die fränkische K-Frage, die Gründungsfrage dann sozusagen, wie kommt man denn da drauf, dann zu sagen, okay, so geht's gerade nicht weiter. Wie du schon gesagt hast, ich kündige mit einer soliden Kündigungsfrist von 6 Monaten, ohne so wirklich zu wissen, was kommt danach.
Ja, viele haben mich da zu Beginn gefragt und gesagt, Mensch, das ist doch mutig. Für mich war das der einzig echte Schritt, auf mein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, okay, ne, Gesundheit, Mental Load, das sind ja alles so Schlagwörter, die man inzwischen kennt. Und rauszugehen und dann bin ich in einem Netzwerk, in einem Frauennetzwerk für weibliche Führungskräfte, Panda heißt es. Und da hat Anna sozusagen inseriert. Also das war, ich würde mal sagen, Fügung, dass wir uns kennengelernt haben. Und dann haben wir uns gesehen, es hat sofort gematcht, auch von den Werten und was wir wollen. Wir wollen natürlich auch Gleichberechtigung, Vereinbarkeit und freie Entscheidungen, was Kinder und Karriere anbelangt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir versuchen es.
Und dann, also jetzt gerade für die Menschen, die jetzt Auto fahren und bitte nicht ans Handy gehen, alle anderen haben wahrscheinlich schon gegoogelt, hey Nanny, was macht ihr denn?
Ja, wir sind ein Corporate Benefit für Care, also für Familie und Beruf. René, du hast es ja schon angedeutet, wir arbeiten ausschließlich mit Unternehmen zusammen.
Also und B2B jetzt mal hochgestochen.
Genau, HR-Tech, B2B, ja. um das volle Schlagwort zu bringen. Und ja, wir bieten Unternehmen sozusagen die Lösung für ihre Mitarbeitenden. Und zwar nicht nur im Bereich Kinderbetreuung, sondern auch im Bereich Seniorenbegleitung. Ein riesiges Thema. Auch da laufen wir ja spitze sicher zu. Da laufen wir einfach auf ein noch größeres Gap an Betreuungsmöglichkeiten und dem, was wir privat an Situationen vor Ort haben, drauf zu. Und Unternehmen können quasi sagen, sie nutzen uns als Benefit, geben das an die Mitarbeiter weiter und die können in unserer App in ihrer Postleitzahl mit ihrem Filter und mit einem Algorithmus und so weiter die perfekten Betreuungs-Nannies finden. Mhm. Wir nennen die alle Nannies MWD. Natürlich.
Okay, natürlich, ja. Also jetzt mal für mich als Verständnis ist es letztendlich eine Plattform, also eine Vermittlungsplattform, die Unternehmen einkaufen, dass die Mitarbeitenden letztendlich Fachkräfte buchen können für Kinder- und Seniorenbetreuung.
Ja, es ist noch ein bisschen mehr. Also es ist zum einen, will ich das Wort Fachkräfte nochmal gleich mal aufklären. Das heißt, wir haben da Erzieher und Pfleger drauf. Wir arbeiten aber auch sehr gut und sehr viel mit Studentinnen in den großen Städten und auch mit Frauen. Das sind es wieder mehr die Frauen im ländlichen Bereich, gerade deren Kinder aus dem Haus sind. Mhm. Die aber diese Grundkompetenz mitbringen und die Lust auf einen tollen, versicherten und sehr flexiblen Job haben. Genau, also das machen wir und wir machen aber nicht nur, wir sind eine Plattform, wir vermitteln, aber wir haben inzwischen ein ganz tolles Portfolio mit von Beratung, ne? Also wir haben ein sozialpädagogisches Team von der ich bin schwanger, was mache ich denn eigentlich, bis hin zu mein Vater hat Demenz, wo kann ich mich lokal an welche Ansprechpartner wenden und das machen wir ganz genauso und Ferienbetreuung und alles mögliche, was Unternehmen rund um dieses Thema so brauchen.
Also das heißt, du baust es immer größer auf mit deinem Team.
Ja, wobei das Produkt jetzt im Grunde sehr fest ist, was wir eher gerade machen. Ich meine, wir sind ein Startup oder Scale-Up, uns gibt es erst seit 2 Jahren. Wir gehen gerade auch in den Dachraum. Also wir sind jetzt letztes Jahr, Ende letzten Jahres nach Österreich und bereiten gerade alles für den Schweiz-Lounge vor. Also wir wollen schon auch so vielen Menschen wie möglich und so vielen Unternehmen wie möglich da Zugang geben, das anbieten zu können.
Nehmen wir uns nochmal mit für so ein Unternehmen, jetzt sind wir auch Unternehmer. Ist es dann, dass die Mitarbeitenden das selbst buchen? Kommen die Nannies auch in Büros, wenn da Räume freigestellt werden dafür? Oder nimm uns mal so einen Prozess mit, wenn so ein Unternehmen sagt, da habe ich Lust drauf. Und was ist denn so der Vorteil auch für Unternehmen vielleicht auch, wo man sagt, hey, das musst du doch sehen, dass das ein großer Mehrwert ist, jetzt weg von der vom Firmenwagen oder vom Jobrad, sondern hin zu hey Nanny.
Jetzt weißt du ja, dass ich aus dem Personal- oder HR-Bereich auch vom Konzern komme und ich habe in meiner alten Rolle, das muss ich dazu sagen, auch selber viele Benefits eingekauft. Inzwischen ist der Markt einfach so, dass man als Top-Arbeitgeber und Employer schauen muss, wie zieht man überhaupt im Recruiting, also gar nicht die eigenen Mitarbeiter, sondern wie zieht man schon Externe an und zeigt ihnen, dass man eben die wichtigen und auch die richtigen Vorteile als Arbeitgeber selber vor Ort hat. Und da zeigt einfach die Statistik, auch die ganzen Studien aus dem letzten Jahr, zeigt, dass Menschen im Bereich Vereinbarkeit, Family, Work-Life-Balance von Arbeitgebern erwarten, dass dort ein Portfolio da ist. Also ich sage jetzt mal flapsig, mehr als der Obstkorb, wissen wir alle. Es gibt aber inzwischen auch Studien, vor allem interessant, auch von Arbeitnehmern oder Bewerbern, die noch keine Kinder haben. Stichwort Gen Z. Die erwarten einfach, dass sozusagen ein Portfolio da ist, dass ein Unternehmen auch bei allem, was nicht mehr vor der Bürotür abgegeben wird, wie private Care-Themen, einspringt und da einen Mehrwert leistet. Und wir wollten ganz klar keine Arbeit und keinen Mehraufwand im Unternehmen verursachen. Das heißt, wenn ihr als Unternehmen sagen würdet, hey, wir haben Interesse dran, Hey Nanny einzuführen, dann geht das sehr, sehr simpel mit wenig Aufwand. Wir haben die externe Plattform. Ihr würdet euren Mitarbeitern dort Zugang geben. Mhm. Wir sind ein Employee Self-Service. Das heißt, jeder Mitarbeiter baut sich sein eigenes Support-System selbst, nutzt die App, ist da im Austausch, kann da mit der Nanny chatten, macht am Ende auch den Checkout, bucht online, kriegt Rechnungsbelege in seinem Profil etc. Und erst dann, wenn ihr zum Beispiel sagt, Mensch, wir wollen Ferienbetreuung vor Ort, kommen wir wieder zu so einem Punkt, wo wir sagen, hey, was hättet ihr gerne? Ein Graffiti-Workshop oder Hip-Hop-Tanzen für eure Schulkids zum Beispiel? Kann man natürlich alles im Employer-Branding auch super, super mit nach außen tragen.
Also ich möchte trotzdem nochmal, Philipp, eine Lanze brechen mit dem Obstkorb. Also ich finde, wir haben den jetzt sehr, sehr häufig gedisst, Ich habe viel über den Obstkorb jetzt gehört. Ich möchte schon mal sagen, dass ich diesen Obstkorb extrem wichtig finde im Office. Ja, und ich mich immer wieder freue, wenn es diese Ananas gibt, die man dann einfach mal so richtig schön mittags runterschneidet und sich ein paar Stückchen wegmacht, Philipp.
Die Ananas, wirklich?
Ja.
Okay.
Aber gut.
Es geht so emotional weiter, wie es begonnen hat. Ja. Für die Ananas. Okay. Jetzt weiß ich nicht ganz, ob ich dich da jetzt auf, wie sagt man, kalten Füßen erwische, aber weißt du, wie viel oder von Mitarbeitenden, die das buchen, wie viel davon sind Frauen und wie viel sind Männer? Könnt ihr das irgendwie, hast du die Statistik gerade parat oder können wir die nachliefern? Weil am Ende geht es ja schon oft darum, dass jetzt auch für die Kinderbetreuung ja die Frau sich verantwortlich zeichnet. Aber wenn ich mir so Statistiken anschaue, knapp 7% der Männer arbeiten in Teilzeit, aber dafür knapp 70% bei den Frauen. Also schon immer noch so eine implizite politische, gesellschaftliche, wie ich auch immer, Verantwortung. Du kannst es auch subjektiv sagen, aber habt ihr da Statistiken?
Wir haben alles. Wir sind ein HR-Tech-Startup und das ist natürlich auch der Vorteil zu, ich sag mal, so alten Familienagenturen, die es durchaus auch gibt. Wir können das alles messen. Wir sind digital und als Return on Invest für die Unternehmen natürlich auch greifbar dann. Mhm. René hat es vorher, ich mach mal den Bogen, Philipp, René hat es vorhin auch angesprochen, warum sollte man uns als Unternehmen auch einkaufen? Und ein Punkt ist natürlich für viele Thema Rückkehr Elternzeit. Das betrifft sehr stark Frauen. Das heißt, ich kann nur zurückkommen, wenn ich eine Betreuungsmöglichkeit habe und die fehlt erschreckenderweise, gerade nach einem Jahr extrem häufig. Da sind wir sehr, sehr gut kalkulierbar. Produktivität, Mitarbeiterbindung und so weiter natürlich auch. Aber es betrifft durchaus nicht nur die Frauen. Wir haben fast die Hälfte der Bucher, es sind bei uns Männer, wo wir natürlich nicht genau sagen können, okay, sind es die Mitarbeiter und die Frau sitzt nebendran und es kann durchaus sein, dass es gemeinschaftlich gemacht wird. Aber wir spüren sehr, sehr stark, dass ganz viele Männer in das Thema reingehen wollen. Und da kann ich nur von meinem eigenen Mann sprechen. Und ich finde, wir sind jetzt so eine Generation, die selbstverständlich ihre Kinder aufwachsen sehen möchte und die ganz klar sagt, da muss es eine Lösung geben.
Da nochmal reinzugrätschen, also man kann es als Familie buchen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass die Frau das nur bucht im Unternehmen. Also es gibt nicht nur Frauen buchen das, die können auch Männer buchen.
Auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, das fällt auch voll unter Diskriminierung, wenn wir das und auch geht ganz, ganz in die andere Richtung, als wir das gesellschaftlich. Nein, also deswegen, es wird allen Mitarbeitern erstmal zur Verfügung gestellt, dadurch, dass wir dieses große Beratungsangebot haben und auch zusätzlichen Infocenter und so weiter, wird es auch genutzt von Menschen, die noch keine Kinder haben oder noch keine pflegebedürftigen Eltern. Da gibt es aber durchaus ja Maßnahmen, die man zum Beispiel auch in dem Bereich vorher schon treffen kann.
Ja.
Und nein, also es sind wirklich die Mitarbeitenden und Männer wie Frauen.
Ich stelle dir mal so eine Theorie auf. Du gehst jetzt zu vielen Unternehmen oder Mitarbeitende kommen zu ihrem Geschäftsführer oder Teamleiter und sagen, ich bräuchte Unterstützung. Und dann bekommt dir gesagt, das ist privat, das ist euer Thema, das ist doch nicht mein Problem, das ist eine Privatsache. Siehst du das, dass das eine Privatsache ist oder siehst du, dass das tatsächlich ein Unternehmensding ist?
Es war mal eine Privatsache. Mhm. Gott sei Dank ist es das nicht mehr. Wer auf LinkedIn unterwegs ist, klar, man kann mal jetzt sagen, die Bubble sieht ganz viele Beiträge und auch Themen rund um vermeintlich private Geschichten und auch rund um Kinder und Pflege und so weiter. Das muss auch aus unserer Sicht sehr, sehr viel stärker in die Öffentlichkeit. Wir sind ganzheitlich als Mensch zu sehen, auch in dem, was wir für einen Arbeitgeber oder für ein Unternehmen machen. Und ich meine, ihr kennt das ja auch, wir sind gerade auf so einem Arbeitnehmermarkt im Grunde unterwegs, dass auch die Unternehmen, die sich da vielleicht jahrelang verschlossen haben, einfach dem stellen müssen und sagen müssen, okay, nee, das ist nicht mehr privat, das endet nicht mehr vor der Office-Tür, zumal ja sehr, sehr viele einfach remote auch arbeiten und da Kinder außenrum sind.
Ja.
Und deswegen müssen die auch aktiv werden.
Und ich finde es gerade so spannend, wo du auch gesagt hast, hey, von der Gen Z, die vielleicht noch keine Kinder haben, Kinder vielleicht auch gar nicht wollen, dass sie trotzdem das erwarten, weil sie einen Arbeitgeber möchten, der auf sowas Wert legt. Weil es bleibt dabei mit der Gender Pay Gap, mit den jetzt knapp 20% 2023, was ja zum Himmel schreit und stinkt, diese Ungerechtigkeit, für die gleiche Arbeit weniger Geld zu bekommen. Aber aus unterschiedlichen Gründen, offensichtlich kommt es ja irgendwo her. Gerade auch dieses Thema Teilzeit, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde es super spannend, und so wertvoll, dass es jetzt eben nicht mehr eine Privatsache bleibt. Und ich finde es auf der anderen Seite aber auch ganz faszinierend, dass Menschen da auch offen sind, das zum privaten Thema zu machen. Weißt du, ich meine, allein jetzt auch so aus Datenschutzgründen und so. Ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der bei LinkedIn arbeitet. Die bekommen pro Jahr 10 Therapiestunden. Wo ich auch denke, okay, jetzt für mich mal so als Person, die vielleicht auch ein bisschen Angst hat, wie werden meine Daten genutzt, die da auch Systeme gefunden haben und gerade auch aus psychologischer Sicht so wertvoll, dass Arbeitgeber und Unternehmen sowas zunehmend anbieten. Und ja, nichts gegen den Obstkorb und die Ananas, aber ich finde es halt immer noch krass dann auch für Unternehmen und vielleicht kannst du auch mal sagen, wie viel Unternehmen ihr da schon gewonnen habt, dass das tatsächlich auch ankommt und geschätzt wird. Also wie viel habt ihr da so ungefähr?
Also ich kann ja glücklicherweise sagen, es kommen jeden Tag neue dazu, aber wir haben die magische Zahl der ersten 100 Companies, die wir an Bord genommen haben, zum Glück mal durchbrochen. Das sind alle möglichen Unternehmen dabei. Wir sind nicht auf eine Branche oder eine Unternehmensgröße spezialisiert, also wir bieten auch für Startups ein kleines Package, aber wir freuen uns natürlich, dass wir so ein Johnson & Johnson oder jetzt auch SAP mit an Bord haben dürfen. Das hilft uns als Startup für die Sichtbarkeit, auch für dieses Thema ganz klar. Und wie du sagst, also ich witzigerweise habe ich neulich in einem anderen Podcast auch gerade eine Lanze für den Obstkorb gebrochen. Also ich finde, den sollte man auf jeden Fall behalten. Ich nehme da lieber den Apfel als die Ananas. Aber ich finde, das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist wirklich, den Obstkorb kann man auch nicht steuerlich absetzen, vielleicht das auch noch, wenn man da wieder so eine knallharte ROI-Kalkulation dahinter legt. Und das kann man bei unseren Themen eben schon. Also Verantwortung zeigen lohnt sich doppelt für Unternehmen.
Du hast hoffentlich ein paar Blanko-Verträge dabei, dann können wir uns das
ja
mal anschauen.
Jetzt habe ich dich ja beobachtet, ich habe das so ein bisschen verfolgt, die letzte Zeit. Und das ist ja so wie Philipps Thema. Philipp kämpft ja so für dieses Learning-Thema, dass Unternehmen verstehen, dass sie ihre Mitarbeitenden weiterbilden müssen, dass sie die anders skilling-technisch aufstellen müssen für die Zukunft. Er kämpft da ja auch mit HR und mit Geschäftsführern, dass die das verstehen und wird ab und zu mal gehört, aber ab und zu wahrscheinlich auch mal nicht gehört.
Ja.
Die stelle ich mir bei dir auch die Frage, du fängst dann an, läufst los mit Hey Nanny und dann sagen die ersten HRler oder Geschäftsführer, schwierig, hast du schon mal irgendwo da, gibt es da schon Firmen, die das machen? Und du sagst, wir haben da schon ein Pilotprojekt, aber wie oft bist du auch in Türen gelaufen, die zugeblieben sind am Anfang gerade? Jetzt ist es wahrscheinlich besser, jetzt ist es auch Empfehlungen, jetzt merken die das, aber wie viele Türen musstest du aufmachen, klopfen und gegen welche Widerstände bist du da am Anfang auch angetreten?
Ja, spannend, weil ich komme ja so gar nicht aus der Startup-Welt und meine Mitgründerin auch nicht. So ein ganz neues Produkt auf einen Markt zu etablieren, es ist schon nicht ganz so easy. Mhm. Dazu muss man aber fairerweise sagen, also Anna ist diejenige, die bei uns den Sales-Haupthut aufhat. Ich bin eher die auf so Netzwerk-Events mal rumturnt und auch sich leicht tut, neue Menschen kennenzulernen und auch andere zu begeistern. Also wir haben uns
du machst es sehr gut.
Vielen Dank. Tatsächlich gibt es oder gab es am Anfang schon auch das eine oder andere Tor, was zugeblieben ist, weil wir eben nicht die Erfahrungswerte von, ich sage mal, 10 Jahren am Markt irgendwie vorweisen konnten. Und da doch auch noch so das gewisse Risiko blieb, funktioniert das überhaupt? Ist ein Startup, wie lange bleibt es? Dann hatten wir aber einfach das riesengroße Glück, muss man auch sagen, dass wir die alleinige Lösung in dieser Form auch digital und modern sind für das Thema und dass das Thema an immer größerer Bedeutung und auch gerade auf LinkedIn hatten wir es, in der Kommunikation immer stärker vorkommt. Und also wir wollen nicht die Lösung sein für, ich sage mal, anstelle aller Kindergärten und Pflegeheime, aber wir schließen die Betreuungslücken und das kam relativ schnell. Also ich sage mal Johnson & Johnson oder Böhringer Ingelheim, das sind große Unternehmen und Konzerne, die waren mit als eine der ersten an Bord, weil die diesen Need einfach schon gesehen haben und gedacht haben, cool, da sind wir dabei.
Ist halt eine fucking Lösung. Also man redet nicht nur, ähnlich wie vielleicht kleine Werbeeinblendung, auch mit unserem quereinsteigenden Thema. Es funktioniert halt und es macht Sinn. Und trotzdem dann immer wieder zu merken, irgendwelche fadenscheinigen Gründe werden dann genannt, wo du genau weißt, okay, also so wirklich glauben tut es der Typ gerade selber nicht. Vielleicht sind wir dann oft unserer Zeit auch voraus. Aber offensichtlich jetzt 2 Jahre ist ja eigentlich keine Zeit. Und da jetzt dann schon dreistellig Kundenzahlen zu haben, ist ja wirklich sehr beeindruckend. Ja.
Jetzt sind wir auch heute immer wieder da, Philipp, um so unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein paar Hacks mitzugeben. Ne? Hacks ist das richtige Wort, oder? So Live-Hacks?
Ja, ich bin beeindruckt,
Hacks. Hacks. Jetzt haben wir ja einen Profi dabei für die K-Frage. Julia, jetzt vielleicht mal so 3 Tipps für Mütter und Väter, zweifach vielleicht, Zwillinge oder wie auch immer, die vor dieser K-Frage stehen. Kinder bekommen, Kinder nicht bekommen. Ist jetzt ein bisschen weg vielleicht von Hey Nanny, aber was würdest du denen mitgeben, wenn du auch nochmal zurückblickst so in eure Gespräche, wenn das Thema aufkommt und die ersten Plus-Minus-Liste vielleicht gemacht wird und das Minus irgendwie immer länger wird als das Plus, was vielleicht nur steht, oh, Glückseligkeit, ein Kind.
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich glaube, es gibt gar nicht die ultimative oder den ultimativen Lifehack. Mhm. Ich denke, es gibt so drei Punkte, die würde ich schon sagen, die helfen einem im Leben immer oder mir selber im Leben immer. Viel kommunizieren, also natürlich auch Infos einholen, aber ehrlicherweise, man weiß nie, wie es ist mit Kindern. Zum einen sind die Kinder alle verschieden, zum anderen ist man als Mensch selber auch sehr unterschiedlich. Also ich konnte nicht einschätzen, wie ich mich als Mutter nach einer Geburt fühle, ob ich dann sage, hey, ich bleibe jetzt für immer in diesem Thema oder ich will am zweiten Tag wieder zurück ins Büro. Also kommunizieren und zwar auch untereinander als Paar. Vor allem auch sich bewusst zu machen, es gibt nicht die eine Lösung und ich ändere sofort wieder alles, was ich mir vorgenommen habe, wenn es nicht funktioniert. Also die Bereitschaft, nicht alles in Stein zu meißeln, hilft. Und was mir als Mensch und als Mutter und auch als Working Mom, wenn man das so nennen darf, immer geholfen hat, ist No Perfection. Einfach nicht diesen inneren Perfektionsanspruch zu haben. Ich weiß, es tut vielen weh. Ich habe mich da schon lang von verabschiedet. Aber man kann einfach nicht allen Rollen gleichzeitig zu 100% gerecht werden. Ohne dabei selber mehr als wie viele Stunden Therapie waren das, Philipp? Also 12 pro Jahr zu brauchen.
Progress, not perfection.
Aber der dritte Punkt, Philipp, mein Freund, das ist auch für dich ein guter Punkt. Ja, du
Therapie?
Neigst auch zu, nein, das war der vierte Punkt. Der Weg zum Perfektionismus, der wird nicht immer gelingen. Und
ich sträub mich noch dagegen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich stimmt, aber mir fällt es super schwer. Jetzt nach einem Jahr, weil ich schon immer das Gefühl habe, oder dass es jetzt auch therapeutisch wird hier, weil man immer irgendjemanden enttäuscht. Aber ich glaube, das ist einfach irgendwann eine Tatsache. Wie du schon sagst, man muss, glaube ich, da so ein bisschen den Frieden finden mit sich selber und dem Kontext und halt gut genug agieren. Aber ja, also mir fällt es echt sauschwer, auch die Kontrolle dann ziehen zu lassen. Und gerade wie du schon sagst, hey, man wird nie perfekt sein in allen Rollen. Und das zu akzeptieren und das eher prozessorientiert zu sehen, super schwer. Aber ja, ich glaube, gerade solche Beispiele wie bei dir, das kann ein Ansatz sein, sich dir jetzt in dem Fall als Vorbild zu nehmen und zu sagen, hey, du hast es auch geschafft. Und dann nimmt man sich das als Vorbild und denkt immer wieder dran.
Ja, vielen Dank, weil also ich habe keine Special Skills, gar nicht. Ich bin sehr ungeduldig. Ich hasse Kontrolle abzugeben. Also bis heute, meine Kinder sind jetzt ja 12 und 9, die machen nicht, was ich möchte. Das ist schon was mir auch nicht gefällt. aber ja, das erste Jahr oder die ersten 1,5 sind die härtesten, finde ich. Da darf man sich auch nichts anderes einreden lassen und danach ist es irgendwann Selbstläufer.
Ein Thema möchte ich nochmal mit reinbringen. Ich bin ja in der DDR geboren, wie viele wissen, Philipp, du auch. In meinem familiären Umfeld haben immer alle Mütter irgendwie Vollzeit gearbeitet, das war in der DDR so.
Ja.
Kinder waren in kostenlosen Kindergärten, das wurde immer an Arbeitszeiten abgestimmt, an die Schule schloss sich ein Hort an, ja, mit Vesper am Nachmittag. Alles war irgendwie kostenlos, für mich als Kind total perfekt, meine Eltern auch. Wäre denn so eine Erweiterung des staatlichen Betreuungsangebotes nicht auch eine viel gerechtere Lösung für alle Menschen? Anstatt wir uns immer wieder überlegen müssen, wie kann man irgendeine Lücke stopfen, die irgendwo wieder aufgeht? Und müssen wir uns nicht alle selber viel zu viel mehr Gedanken machen, um so eine Lösung zu stopfen, als vielleicht das der Politik mal abzugeben? Mhm. Eine ganz große Frage jetzt, aber das überlege ich mir schon manchmal.
Ja.
War das dann in der DDR alles besser?
Also, das ist jetzt ja fast politisch geil. Also ich habe natürlich schon den direkten Vergleich. Ich bin ja tätig für ein skandinavisches Unternehmen und da ist es überhaupt kein Thema. Also die wissen ganz genau, Kinderbetreuung ist kein Thema. Im Sinne von, dass wir klappen. Keine Diskussion. Und es gibt ja auch da wunderbare Statistiken. Und aus einer nehme ich diese Grundaussage mit und das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber wenn wir das Thema Kinderbetreuung in Deutschland wuppen würden, hätten wir keine Arbeitslosigkeit und keinen Fachkräftemangel. Super provokant und wahrscheinlich ein bisschen simplifizierend, aber jetzt gerade in meiner Situation irgendwo nachvollziehbar. Weil diese ganzen Themen, Rückkehr, Teilzeit, dieses Potenzial alleine an hochqualifizierten, hochmotivierten Frauen, die einfach diese Rückkehr nicht schaffen. Und jetzt wirklich ganz konkret bei meiner Frau, die auch Führungskraft war und jetzt leider wieder auf Jobsuche gehen muss, und wo ihr ganzer Kontext sagt, also das kannst du dir letztendlich abschmieren, unter 100% Führungskraft zu sein, wo ich sage, was ist denn los bei euch? Also ich hab's im BGB nicht gefunden, diesen Paragraphen, dass es nicht funktioniert. Aber es ist so noch in den Köpfen drin. Und von daher, ja, irgendwo erwarte ich da schon. Natürlich sind diese Erwartungshaltungen hoch. Nichts gegen dich, liebe Julia und Hey Nanny, aber dass da die Politik mehr Lösungen anbietet. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt die DDR 2.0, aber schon mehr Möglichkeiten, weil das Gesetz sagt zwar, du hast Anspruch drauf, aber München, wir haben jetzt bei ein paar Kitas uns mal versucht anzumelden, wir sind auf Nummer 556 gerade bei der nächsten Kita. Und da, also da muss schon viel passieren, dass es dann auch klappt. Und das ist wirklich unerhört.
Also ich glaube ja, dass das nicht dass nur das eine oder das andere gibt. Es muss ja immer was Komplementäres geben. Und das ist ja auch dein Ansatz. Ihr seid ja nicht der Heilsbringer für alle, sondern ihr wollt ja einen Mehrwert anbieten, wenn jemand diese Option nutzen will, für Unternehmen und noch flexibler zu sein. Aber ich glaube, man kann nicht eins oder das andere haben. Mhm. Aber im Moment ist es so, meines Erachtens, so ein bisschen Flickenschusterei oftmals. Ja, du versuchst einen Kindergartenplatz zu kriegen, dann hast du die Oma, dann versuchst du die Tante, dann ist vielleicht noch ein Patenonkel da und dann nimmst du Hey Nanny und dann baust du dir da ein Konstrukt, was dich unheimlich viel Zeit und Ärger kostet, um vielleicht die Kinder in den Setup zu bringen, dass sie sich auch wohlfühlen, weil über die redet ja manchmal keiner, die müssen ja auch irgendwo sich wohlfühlen, wenn die wiederkommen. Mhm.
Ja. Absolut. Und ich würde das auch gerne noch ergänzen. Genau. Also wir sehen uns nicht als Ersatz für ein funktionierendes Kinderbetreuungssystem. Mhm. Im Gegenteil, wir versuchen unsere Sichtbarkeit jetzt auch zu nutzen, um auch in Richtung Politik ganz klar zu sagen, da gehört mehr dazu als nur das Geklatsche. Da muss unbedingt Geld fließen und zwar richtig viel. Mhm. Ich kann auch überhaupt nicht die Prioritäten da verstehen, weil das ist unsere Zukunft. Also ne, Kinder und ältere Menschen, das ist ja identisch bei den Themen. Da wird einfach passiert gefühlt nichts. Und Philipp, spannend, dass du das von deinem Unternehmen, ne, und von den skandinavischen Ländern anbringst, weil das ist ja immer der offensichtliche Blick, warum funktioniert es da? Ja. Die haben aber schon 30 Jahre vor uns angefangen, entsprechende Gesetze einzuführen. Das heißt, alles, was wir jetzt umsetzen, wird auch morgen nicht sofort da sein. Aber wir müssen halt einfach mal anfangen, das umzusetzen. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Plus, wenn ich mich hier noch äußern darf, das Ehegattensplitting. Ich verstehe es einfach nicht. Es sind einfach so Kleinigkeiten, die sich sogar rechnen würden, auch für den Staat. Sowas muss einfach weg, damit dieses Mindset auch mal einfach verschwindet.
Mhm. Boah, wir könnten da, glaube ich, noch super lange sprechen. super inspirierend, vielen Dank. Jetzt, du hast dieses fancy Wort Hack reingeworfen. Ich will jetzt da nicht rausgehen, ohne auch nach einem Hack zu fragen, liebe Julia. Deswegen, hast du nochmal so einen Hack, wenn es um Work-Life-Balance von dir selber geht? Also es kann ja wirklich super granular sein, dass du eben sagst, hey, das war vielleicht eine App, die dir hilft oder ein Spruch oder was auch immer, so als Gründerin, Mutter, jetzt dann vielleicht auch positiv so ein bisschen dann auch eine Lobbyistin und das meine ich super positiv, gerade so als Botschafterin auch für das Thema, selbst wenn du jetzt nicht sagst, ey, Vertrieb macht eigentlich meine Kollegin, hast du da gerade auch für mich als vermeintlich zumindest Richtung Vaterschaft, jungen Vater, wo du sagst, hey, schau da mal rein.
Also es ist keine App. Es ist keine App, aber ich habe tatsächlich den mega Lifehack für mich selber gefunden. Ich gehe einmal im Jahr 5 Tage ins Zen-Kloster und muss sagen, das verändert mich total auch fürs restliche Jahr. Weil rauszugehen aus dieser ganzen Situation, die ja auch sehr emotional und oft angespannt ist, gerade mit kleinen Kindern und Job, das ist für mich so die Quelle, wo ich dann einfach nochmal auftanken kann. Und auch ich habe davor nie meditiert. Also man muss es nicht können. Man kann einfach mal hingehen und sich rausziehen und einfach dann geresettet zurückkommen. Mhm. Und ich hätte noch einen zweiten Lifehack und der heißt, man muss sich gegenseitig gönnen können, auch in der Partnerschaft. Dieses typische, du warst jetzt aber länger auf der Toilette als ich. Ich glaube, ich weiß nicht, aus jeder Partnerschaft, aus dem Freundeskreis kenne ich das, in diese Diskussion darf man nicht kommen, sondern zu sagen, hier, geh mit deinen Freunden mal raus, nimm dir eine Auszeit. Ich mache das dann genauso. Also man darf sich als Mensch irgendwie, man muss sich erhalten und Feste feiern, wie sie fallen.
Boah, das waren drei super Lifehacks. Vielen Dank, Julia. Was habe ich mitgenommen, Philipp, vielleicht für dich? Ich habe mitgenommen für uns als Unternehmer, es ist keine Privatsache mehr. Mhm. Das Thema Kinderbetreuung, das Thema K-Frage darf nicht privat bleiben, muss auch der Unternehmer und das Unternehmen sich an die Jacke heften. Man kann, wenn man ins Zentkloster geht oder fünf Tage wohin, bei Hey Nini jemanden buchen, der dann die Kinder betreut.
Ja.
und ich fand es ein grandioses Gespräch mit wirklich gutem Tiefgang. Mhm. Und da ich ja keine Kinder habe, ist das für mich immer ein Einblick nochmal in eine andere Welt. Mhm. Euch dabei zu beobachten, wie mit welchem Enthusiasmus ihr darüber sprecht und auch mit wie viel Liebe ihr da, ich sag mal, in die Welt raus posaunt, dass das Thema zu unterperformt ist, wenn man in unserer Sales bleiben darf. Und dass Hey Nanny eine absolute Alternative ist für jedes Unternehmen, um seine Mitarbeiter und Mitarbeitenden auch performant zu halten und ihnen einen gewissen Rucksack abzunehmen, um sich aufs Business zu konzentrieren.
Total, ja. Also auch ich nehme ganz viel mit. Vielen Dank. Also diese drei, vier Lifehacks, großartig. Ich will auf jeden Fall noch den Link vielleicht zu dem Zen-Kloster. Dieses Nicht-Gönnen klingt gleich ein bisschen abstrus für Menschen, die nicht in so einer Situation schon mal waren. Aber ich erkenne mich da schon auch ein Stück weit wieder. Von daher danke dafür. Und zuletzt drittens, einfach nochmal Hut ab vor dir und diesen Mut, auch sowas anzupacken. Weil wie du schon auch gesagt hast, das hast du ja sehr entspannt formuliert, aber ich glaube, gerade so am Anfang mit sowas zu starten, in eine Unsicherheit zu gehen, das verlangt schon wirklich ganz viel Kraft. Und wie gesagt, Mut. Also von daher vielen Dank, dass du da wirklich auch eine konkrete Veränderung machst mit deinem Team. Weil man kann schöne LinkedIn-Posts schreiben, du veränderst was und hilfst Leuten, da auch einer Erfüllung nachzugehen. Einer privaten, und wir als Unternehmer und Unternehmerinnen profitieren davon, wenn wir gesunde, ausgeglichene Menschen haben. Nicht nur Eltern, aber natürlich ganz grundsätzlich, dass diese Themen auch ihren Platz finden.
Jetzt darfst du uns zum Schluss noch, Julia, mitgeben, was du deinen Kindern wünschst, wenn sie sind jetzt 9 und 12, weiß nicht, vielleicht in 15 Jahren, vor der K-Frage stehen, was du ihnen dann gerne mitgeben möchtest und was du dir wünschst, was sie dann vorfinden?
Also zum einen arbeite ich jeden Tag an meiner Funktion als Role Model. Das heißt, ich möchte, dass sie einfach selbstverständlich gleichberechtigte Partnerschaften, gleichberechtigte Care-Aufteilungen leben, wenn sie selber groß sind. Und ich wünsche ihnen sehr, 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 dass die K-Frage dann keine mehr ist. Mhm.
Gutes Schlusswort.
Aber hallo.
Sind wir schon zum Ende gekommen, lieber Philipp, liebe Julia? Vielen, vielen Dank. Eine Bitte noch von uns. Wir freuen uns natürlich wieder auf eure Feedbacks, Kommentare, Anregungen. Schreibt uns einfach via LinkedIn. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Auch die Kontaktdaten von Julia. Die findet man auf LinkedIn und überall, wo es noch Podcasts und Frauennetzwerke gibt. Ich glaube, du bist sehr aktiv. Mach da so weiter. In 2 Wochen sind wir wieder da. Immer mittwochs. Vielen Dank. Danke, Julia. Danke, Philipp.
Danke, René. Danke,
Julia.
Danke
euch.
Gib nicht auf. Weiter so.
Never.
Tschüss. Ciao. Tschüss.
Ciao.
Herz und Fuß soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.